Bestimmt. Vielleicht hast du dir sogar die Mühe gemacht, Karten zu besorgen und in die Philharmonie zu gehen, hier in Berlin oder in einen anderen Konzertsaal, um das direkt live mitzuerleben. Warum? Ja, weil es einen direkten Ohrenschmaus war für dich, dies zu hören. Oder du hast dich zu Hause gemütlich in den Sessel gesetzt und deine Stereoanlage in dieser Hinsicht bedient, um den Musikklang zu haben. Ja, aber selbst wenn du jetzt gar nicht mit dieser Musik so sehr beliebt bist, ne, dann musst du dennoch zugeben, dass es begeisternd ist, zuzuhören, aus dem Grund, weil dort eine Harmonie herrscht, ein Zusammenspiel, was einzigartig ist. Warum kann man das aber sagen? Wie kommt solch ein Zusammenspiel zustande in solch einem Orchester? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Sicherlich ist das kein Zufall, sondern drei wichtige Faktoren sind notwendig. Einmal wird ein guter Komponist benötigt, dann werden Musiker benötigt und ein Dirigent. Welche Fähigkeiten müssen sie aufweisen? Nun, der Komponist, der muss ein Musikstück geschrieben haben, das wirklich auch bis in die kleinste Partitur hinein genau ist. Das heißt, für jedes Instrument muss ein bestimmter Notenteil geschrieben werden. Und dann müssen die Musiker talentierte Musiker sein, keine Hobbymusiker, sondern wirklich Berufsmusiker, die die Empfindungen ja von den Noten in das Instrument übertragen können. Dann müssen sie die Musiker gut zusammenspielen können mit anderen und sie müssen alle der Anleitung des Dirigenten folgen. Nur dann ist tatsächlich ein Zusammenspiel möglich. Welche Fähigkeiten muss ein Dirigent aufweisen? Nun, er muss den Takt, das Tempo, den Einsatz vermitteln können. Er muss aber auch es verstehen, die Musik ja den einzelnen Spielern richtig darzubieten, damit sie es durch ihr Instrument interpretieren können. Das setzt wirklich viel Fertigkeiten voraus und gut fundierte Kenntnisse, sowohl über die einzelnen Instrumente als auch ja über den Notenteil. Der Dirigent kann auch die Sitzordnung bestimmen. Aus Erfahrung heraus hat es sich als gut bewährt, dass in den vorderen Reihen die Streicher sind, in den hinteren Reihen die Schlagzeuger und in der Mitte sind so die Holz- und die Blechbläser. Aber wenn der Dirigent einen bestimmten Effekt erzielen will, dann kann er auch eine Sitzordnung umgruppieren. Ja, und dann gibt es noch einen Faktor, den wir nicht unberücksichtigt lassen dürfen. Der Dirigent muss die Fähigkeit besitzen, die Musiker mitzureißen, damit sie wirklich das Beste aus sich herausholen. Das sieht man dann manchmal so, wie er vorne steht, mit ausladenden Gesten und sie sozusagen herauslockt, damit sie mehr aus ihrem Instrument herausgeben. Aber wir wollten hier ja nicht nur über Musik sprechen, sondern es dient uns lediglich als Veranschaulichung. Wie können wir das dementsprechend übertragen? Nun, wer könnte den Komponisten darstellen? Sicherlich Jehova Gott persönlich. Er hat eine großartige Sinfonie geliefert, die Schöpfung selbst. Und eine entsprechende Partitur hat er auch geschrieben. Inwiefern? Nun, er hat jedem Geschöpf eine bestimmte Aufgabe zugewiesen, sei es dem Mann, der Frau, den Kindern. Und wenn jeder seine Aufgabe richtig wahrnimmt, dann führt das zur Harmonie. Doch wir wissen alle sehr gut, was passierte. Der Sündenfall, sozusagen ein Missklang, kam in diese Sinfonie hinein. Und das erste Menschenpaar, das weigerte sich, dort in dem ihm zugewiesenen Platz richtig mitzuspielen. Was haben sie stattdessen gemacht? Sie wollten gerne Dirigent sein, selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist. Doch wozu hat das geführt? Heute sehen wir das Ergebnis sehr, sehr deutlich. Der Missklang auf unserer Erde war noch nie so groß wie heute. Die vielen Probleme, die Ungerechtigkeiten sprechen für sich. In der Bibel steht daher passenderweise, Es steht nicht bei dem Manne, der da wandelt, auch nur seinen Schritt zu richten. Jeremia 10, Vers 23. Ja, der Mensch ist nicht in der Lage, er hat nicht die Fähigkeiten, entsprechend andere Menschen zu leiten. Seinen eigenen Schritt kann er nicht richtig wählen. Wie will er dann Takt und Tempo bei anderen bestimmen? Das geht nicht. Auch Jesus hatte einmal eine sehr treffende Aussage gemacht. Er sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher der Nationen den Herrn über sie spielen. Nachzuleus 20, Vers 25. Und wir wissen, wenn Kinder so vielleicht Vater oder Mutter spielen, haben sie die Fähigkeiten dazu, wirklich Vater und Mutter zu sein? Natürlich nicht, ne? Sie spielen das lediglich. Und so spielen die Menschen auch den Herrscher, aber die Fähigkeit dazu haben sie bei weitem nicht. So können wir wirklich sagen, dass dies nur zu Missklang geführt hat, statt zu einer wirklich schönen Sinfonie zum Lobpreis Jehovas. Wer kann dann die Stellung eines Dirigenten einnehmen? Wer kann der Führer der Nation wirklich sein? Wir kommen zu einem Schlüsseltext und wollen daher unsere Bibel aufschlagen in Matthäus Kapitel 23 und dort den Vers 10 lesen. Dort lesen wir Jesu Worte, Matthäus 23, Vers 10. Auch lasst euch nicht Führer nennen, denn einer ist euer Führer, der Christus. Ja, Jesus Christus kann dieser Dirigent oder Führer der Nation sein. Aber warum können wir das sagen? Wie realistisch ist seine Führung heute? Mit diesen Fragen wollen wir uns näher heute beschäftigen. Erinnern wir uns noch einmal, welche Fähigkeiten solch ein Dirigent aufweisen musste. Ein gut fundiertes Wissen, die Fähigkeit, Takt, Tempo und den Einsatz der einzelnen Instrumente zu bestimmen. Das waren so einige der Fähigkeiten. Hat Jesus hier, als er auf der Erde lebte, bewiesen, dass er solche Fähigkeiten hat? Wir brauchen uns nur einmal an ein paar Seiten in der Bibel erinnern, nämlich an die berühmte Bergpredigt. Matthäus Kapitel 5 bis 7 ist sie aufgezeichnet. Welche Anleitung ist dort alles enthalten? 9 Glücklichpreisungen. 9-mal zeigt er ihnen, wie kann ich wirklich glücklich werden. Dann zeigt er, wie Probleme gelöst werden können, die im zwischenmenschlichen Bereich auftreten mögen. Dann zeigt er, wie es möglich ist, selbst sogar die Feinde zu lieben. Wo viele sagen, das geht aber wirklich nicht. Und er zeigt auch, welche richtige Ansicht man über materielle Werte haben sollte. Ja, und letztendlich vor allen Dingen, wie wichtig es ist und wie man richtig Jehova Gott anbeten kann und seinen Willen tun kann. Am Ende der Bergpredigt stellten die Menschen Folgendes fest. Und vielleicht hast du schon deine Bibel in Matthäus Kapitel 7 aufgeschlagen. Dort wollen wir mal die Verse 28 und 29 lesen. Denn die Reaktion der Menschen zeigt uns, hatte er die Fähigkeit oder nicht. Als nun Jesus diese Reden beendet hatte, waren die Volksmengen über seine Art zu lehren höchst erstaunt. Denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Offensichtlich hatten die Schriftgelehrten nicht diese Fähigkeit, richtige Anleitung zu vermitteln. Aber Jesus hatte diese Gewalt. Ja, und das, was er vermittelte, war nicht etwa lebensfremd. Nein, es war wirklich praktische Anleitung. Aber das hatte nicht nur die Menschen damals so gut verstanden. Selbst Menschen, die gar keine Christen waren, haben das schon festgestellt. Und vielleicht kennst du die Äußerung von Mahatma Gandhi, der ein Hinduist war, der sich gegenüber dem britischen Vizekönig von Indien äußerte. Er sagte: Wenn Irland und das meinige aufgrund der Lehren zusammenkommen, die von Christus in der Bergpredigt niedergelegt wurden, werden wir die Probleme gelöst haben. Und nicht nur diejenigen unserer Länder, sondern die der ganzen Welt. Wirklich praktische Anleitung, die gegeben wurde. Was lehrte Jesus? Schlag doch bitte noch Johannes Kapitel 5, Vers 19 mit mir auf. Dort zeigte Jesus in demütiger Weise, was er lehrte. Johannes 5, Vers 19. Dann fuhr Jesus fort, ihnen zu antworten und zu sagen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann gar nichts aus sich selbst tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Denn was immer jener tut, das tut auch der Sohn in gleicher Weise. Er lehrte wirklich nicht seine eigenen Ideen, sondern das, was er vom Vater gesehen hat. Er hat sich also eng an die vorgegebenen Noten des Komponisten gehalten. Solch ein Dirigent muss auch die Fähigkeit haben, andere mitzureißen, dass sie wirklich das Beste aus sich herausgeben. Wie ist das am besten möglich? Nun, durch das eigene Beispiel. Wie war das bei Jesus? Lesen wir doch den Bericht einmal aus Markus Kapitel 6. Denn dort ist sehr bemerkenswert, wie Jesus sich für andere verausgabte. Markus Kapitel 6 von Vers 31 ab. Dort lesen wir: Und er sprach zu ihnen: Kommt für euch allein an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus, denn viele kamen und gingen, und sie hatten nicht einmal Muße, ein Mahl einzunehmen. Sie waren also wirklich hart beschäftigt, und Jesus hatte das Vorbild gegeben. Was geschah nun? Aber die Leute sahen sie weggehen, und viele erfuhren es, und von allen Städten her liefen sie zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor. Als er nun ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Sagte, geht nach Hause? Nein, doch ergriff ihn Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne einen Hirten, und er fing an, sie viele Dinge zu lehren. Er verausgabte sich wirklich in der Verbreitung der Wahrheit und hatte dadurch seinen Jüngern ein gutes Vorbild gegeben. Aber er tat es nicht so einfach, naja, nun muss ich das eben machen. Wir haben gelesen, er hatte Mitleid. Da war eine Herzensempfindung bei gewesen. Und das ist etwas, was dieses Beispiel noch mehr unterstreicht. Wie anspornend das doch für seine Jünger war. Bevor sich ein Orchester anfängt zu spielen, wird normalerweise ein Ton geliefert. Der Kammerton A. Warum? Damit alle ihr Instrument entsprechend einstellen können. Denn auf einer Basis muss man ja entsprechend auch spielen können. Ja, wie können wir das übertragen? Was ist die rechte Einstellung in Bezug auf das Christentum, unserem Führer Christus Jesus nachzufolgen? Wir wollen Johannes Kapitel 13 dazu aufschlagen und diese bemerkenswerte Situation untersuchen. Hier wird nämlich von der Fußwaschung gesprochen, die Jesus selbst durchführte. Und wenn wir uns die Situation so vorstellen, damals waren die Straßen staubig und man trug lediglich Sandalen. Wenn man also irgendwo zu Gast in eine Wohnung kam oder in einen Raum, dann waren die Füße dementsprechend staubig. Es war eine Geste der Gastfreundschaft, wenn man den Gästen anbot, die Füße zu waschen. Und wer durfte diese Arbeit verrichten? Das hat nicht etwa der Hausherr selbst getan. Nein, diese Arbeit wies er dem niedrigsten Sklaven zu. Aber in dem Fall tat es Jesus selbst. Warum? Lies mit mir doch in Kapitel 13 die Verse 13 bis 15. Ihr redet mich mit Lehrer und Herr an, und ihr sagt, es mit Recht. Denn ich bin es. Wenn nun ihr euch, obwohl Herr und Lehrer, die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit so, wie ich euch getan habe, auch ihr tun sollt. Jesus hat ein Beispiel gegeben in Bezug auf Demut. Und dieses Beispiel der Demut sollten sie genau betrachten und genau nachahmen. Ja, Wir können deshalb sagen, dass sozusagen der Kammerton A die Demut ist, mit der sich alle Christen kleiden sollten. Petrus hatte das sehr gut verstanden und deshalb schrieb er an die Christen damals in seinem ersten Brief im 2. Kapitel in Vers 21 folgendes. Auch das möchten wir gemeinsam noch einmal lesen. 1. Petrus 2. Vers 21. In der Tat, zu diesem Lauf wurdet ihr berufen, weil auch Christus für euch gelitten hat, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen genau nachfolgt. Ja, wir sollten dieses Beispiel nachfolgen, genau betrachten. Und da sehen wir, wie Christus tatsächlich der Führer geworden ist. Interessant ist auch der Gedanke, der hinter diesem Wort Beispiel hinterlassen steht. Das griechische Wort dafür ist Hypogrammos. Und es vermittelt den Gedanken, dass ein Lehrer damals auf einer Wachstafel ein Wort vorgeschrieben hatte und der Schüler, der musste ganz genau darunter schreiben. Und das vermittelt hier Petrus diesen Gedanken. So sollten wir auch genau dieses Beispiel betrachten und nachahmen. Wir sollten Jesu lehren, Jesu denken und Jesu handeln untersuchen und auf uns anwenden. Dann erkennen wir wirklich, dass er der beste Führer ist und wir erkennen auch, wie wir ihn nachahmen können. Vielleicht hast du das getan, indem du auch das Buch Der größte Mensch, der je lebte, gelesen hast. Es ist begeisternd, dort hineinzuschauen und Jesu Leben dadurch genau zu betrachten. Ja, nun magst du fragen, wie realistisch ist denn nun die Führung Christi heute, da er doch überhaupt nicht sichtbar ist? Wollen wir dazu Matthäus Kapitel 28 lesen, die Verse 19 und 20. Ein Text, der heute ja auch im Wachturmstudium unter einem besonderen Gesichtspunkt beleuchtet wird. Wir wollen hierbei herausfinden, welche Anweisung und welche Zusicherung Jesus gab. Dort sagt er, geht daher hin und macht Jünger aus Menschen aller Nationen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Abschluss des Systems der Dinge. Die Anweisung lautete, Jünger, Lernende zu machen, die dann wiederum genau so handeln, wie das Vorbild Jesus Christus gehandelt hat. Und welche Zusicherung gab er? Ich bin bei euch. Die Jünger damals vernahmen dieses, dass er bei ihnen ist, ganz besonders, als zu Pfingsten 33 der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ja, dadurch zeigte sich die aktive Führung Jesu Christi und sie waren in der Lage, den Klang der guten Botschaft damals, ja eigentlich auf der ganzen bewohnten Erde nachher, schon in der damaligen Zeit zu verbreiten. Aber Jesus sagte, bis zum Abschluss des Systems der Dinge würde er bei ihnen sein. Also nicht nur so eine kleine begrenzte Zeit, sondern wirklich bis in unsere heutige Zeit. Das können wir daraus entnehmen. Das würde wirklich bedeuten, dass die wahre Christenversammlung immer noch seine Führung und Leitung hat. Woran ist nun die wahre Christenversammlung heute zu erkennen? Unter anderem an der Einheit und Harmonie im Glauben. Und daran, dass sie denselben Klang der guten Botschaft verkündet, verbreitet. Und die Tatsachen zeigen deutlich, dass wir als Zeugen Jehovas diese Christenversammlung sind, dass wir diesem Vorbild entsprechen und dementsprechend Christi Führung haben. Ja, wenn wir sagen, Christus führt die Christenversammlung als Ganzes gesehen, wie sieht das dann mit mir persönlich aus? Habe ich mich persönlich der Führung Jesu Christi unterstellt? Mit dieser Frage wollen wir uns jetzt etwas näher beschäftigen. Und es ist wirklich von Bedeutung. Denn seit 1914 hat Jesus Christus eine ganz besondere Rolle übertragen bekommen. Diese Rolle wird in Matthäus Kapitel 25 deutlich gemacht. Dort spricht er in einem Gleichnis und setzt dem voraus, von Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit gekommen sein wird und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf seinen Thron der Herrlichkeit setzen und alle Nationen werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen voneinander trennen, so wie ein Hirt die Schafe von den Ziegenböcken trennt. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten, die Böcke zu seiner Linken stellen. Hier wird also eine Unterscheidung getroffen zwischen schafähnlichen Menschen und bockähnlichen Menschen. Und jeder entscheidet selbst, zu welcher Gruppe gehöre ich, mit welchen Folgen. Der Vers 46 sagt über die bockähnlichen zum Erst: Und diese werden in die ewige Abschneidung weggehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Unsere Entscheidung, unterstelle ich mich der Führung Jesu Christi oder nicht, entscheidet also über Leben und Tod. Ja, mag der eine oder andere sagen, ist das denn wirklich gerecht, wenn Jesus Christus die Menschen so vernichtet, die sich ihm nicht unterstellen? Vielleicht haben sie so gehört, ne? Ist ein lieber Gott, der würde sowas nie tun. Wir wollen uns das durch das Beispiel, was wir erwähnt haben, verdeutlichen. Nehmen wir an, in solch einem Orchester stellt der Dirigent fest, da gibt es so einige Musiker, die spielen ihr eigenes Lied ständig. Die kümmern sich überhaupt nicht um die Noten und was er für Anweisungen vorne gibt. Was muss der Dirigent tun, damit die Harmonie im Orchester erhalten bleibt? Sie müssen einfach hinausgetan werden. Ja, und genauso handelt Jesus Christus auch. Wer sich nicht seiner Führung unterstellt, muss beseitigt werden, damit der Frieden und die Harmonie tatsächlich erfüllt werden kann. Wie kann ich das nun als Einzelner beweisen, dass ich mich wirklich der Führung Christi unterstellt habe? Wir wollen dazu Markus Kapitel 8 lesen, den Vers 34. Er gibt eine Grundregel an. Markus Kapitel 8, Vers 34. Er rief nun die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, also seine Führung anerkennt und ihm folgt, was sollte er machen? So verleugne er sich selbst und nehme seinen Marterpfahl auf und folge mir beständig. Was bedeutet es, sich selbst zu verleugnen? Es bedeutet, sich selbst zu entsagen, aufhören, das zu tun, was man gerne selbst möchte, und sich dem Willen eines anderen unterstellen. Ja, ist die Hingabe und Taufe nicht solch ein Schritt, den man damit vergleichen kann? Nun, in einem Orchester gibt es Berufsmusiker, haben wir gesagt. Das sind also diejenigen, die wirklich einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Nicht nur das wie ein Hobby ansehen, na, wenn sie mal wollen, dann kommen sie, ne? Oder wenn nicht, dann eben nicht, ne? Wie Lust und Laune. Nein, sondern sie haben einen Vertrag unterschrieben und halten diesen Vertrag entsprechend auch ein. Bei unserer Taufe haben wir diesen Vertrag unterschrieben. Wir wollen Jehova Gott dienen, bis in alle Ewigkeit. Und auf der Grundlage dieses Vertrages können wir dann auch den entsprechenden Lohn erhalten. Daher eine Frage an all diejenigen, die schon seit längerem mit uns als Zeugen Jehovas verbunden sind. Ja, durch ein Bibelstudium werden Sie höchstwahrscheinlich schon die Anforderungen bezüglich der Taufe kennengelernt haben. Daher die Frage: Was hindert mich, getauft zu werden? Der Jünger Jakobus gab in dieser Hinsicht eine schöne Aufforderung. Wir wollen das lesen, Jakobus 4, Vers 8, und er möge auch als Ermunterung für all diese Personen gelten. Und es ist auch recht interessant, dass Jakobus gerade diese Worte äußerte. Denn er selbst hatte sich ja, er war ja der Halbbruder Jesu Christi, nicht unmittelbar Jesus Christus angeschlossen gehabt und ihm gefolgt, sondern erst nachdem Jesus auferstanden war. Vorher, obwohl die vielen Wunder da waren, hatte er gezögert innerlich. Und er gab jetzt diese Aufforderung, Jakobus 4, Vers 8: Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Reinigt eure Hände, ihr Sünder, und läutert euer Herz, ihr Unentschlossenen. Welch eine schöne Aufforderung, entschlossen zu handeln, zu überlegen, warum bin ich denn so unentschlossen, mal so sein Herz läutern, in sich hineingehen und prüfen. Ja, liegt es wirklich nur an den Dingen, dass ich noch nicht genügend Erkenntnis habe? Oder liegt es daran, dass ich vielleicht noch einige Dinge in der Welt liebe und gerne tun möchte? Die Aufforderung heißt, entschlossen zu handeln und Schritt für Schritt die Dinge ablegen, sodass wir der Norm Jehovas entsprechen können. Nun gibt es in Jehovas Volk auch viele Jugendliche. Sie haben die Wahrheit durch ihre Eltern wahrscheinlich auch gut kennengelernt. Wie reagieren sie auf die Wahrheit? Und es wurde festgestellt, dass einige so zögern mit der Taufe. Sie warten damit sogar manchmal, bis sie erst 20 Jahre oder sogar noch älter sind. Aber warum? Was hindert sie denn, getauft zu werden? Wir wollen uns in dieser Hinsicht zwei Erfahrungen anhören, die das deutlich machen. Ja, und die auch zeigen, warum man sich fragen sollte, warum ich mich bei Zeiten überlegen sollte, ob ich für die Taufe reif bin. Und warum oder welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit ich wirklich die Reife entsprechend habe. Diese Erfahrungen sind im Wachturm vom 15.04.87 aufgeschrieben. Und da heißt es, als erstes wird von Jane berichtet, die sich mit 10 Jahren taufen ließ. 10 Jahre, ne? Da mag jemand vielleicht auch gesagt haben, was, ist das nicht ein bisschen früh? Ne? Und sie wurde Jahre später darüber befragt und sie erwähnte, ich wusste, dass ich Jehova liebte und ich schätzte das, was Jesus für uns getan hat und ich wollte ihm dienen. Das war offensichtlich ausreichend, denn sie hat über 40 Jahre Jehova Gott treu gedient. Wertschätzung, ein gewisses Verständnis und der Wunsch zu dienen. Das bedeutet natürlich viel Zeit und Mühe, die auch die Eltern in das Kind investieren müssen. Nämlich die Wahrheit muss ins Herz eingepflanzt werden. Eine sehr schwierige Aufgabe, doch eine lohnende Sache. Ja, denn auch vom Timotheus heißt es ja, dass er von frühester Kindheit an belehrt wurde. Was war frühester Kindheit? Ne? Es wurde mal gesagt, dass es eigentlich schon vom Babyalter beginnt. Und wie sieht es aus in der Musik? Ist man nicht dort auch begeistert von jungen Talenten? Wenn so die ganz Kleinen schon da sind, stehen, ein Musikinstrument in der Hand halten und es perfekt beherrschen? Da sind alle begeistert. Und wie viel mehr wird sich Jehova Gott darüber freuen, wenn ein Kind sagt, ich möchte dir, Jehova, von ganzem Herzen dienen. Die zweite Erfahrung handelt von David. Wir wollen sehen, was er für einen Grund angab. Dass ich mich als Jugendlicher taufen ließ, war ein Schutz für mich, erklärte er. Mit zunehmendem Alter bemerkte ich, dass sich einige ungetaufte Teenager in der Versammlung von der Autorität der Ältesten frei fühlten und demzufolge in einen schlechten Lebenswandel abglitten. Aber ich dachte immer wieder daran, dass ich mich Jehova Gott hingegeben hatte. Mein Leben gehörte bereits ihm. Und so konnte ich diese Teenager nicht nachahmen. Für ihn war es ein Schutz, sich nicht in die Dinge dieser Welt zu verstricken. Andersherum ausgedrückt, diejenigen, die offensichtlich zögern, sie wollen gerne noch die Welt kennenlernen. Das können wir daraus sehen. Doch wie schön ist es, wenn man sich Jehova Gott hingibt und dadurch einen Schutz vor vielen Dingen bewahrt, die auf andere zukommen, die sie dann hinterher bitterlich bereuen müssen. Ja, wollen wir noch die Frage klären, woran kann ich erkennen, dass ich reif genug bin? Denn das mag automatisch auftreten, ne? Wenn wir davon sprechen, vielleicht auch schon ein Kind könnte sich Jehova Gott hingeben. Da wären 4 Faktoren in diesem Wachturm angegeben. Erstens müsste es genügend Erkenntnis haben, um die Tragweite zu erfassen. Das ist wichtig. Erkenntnis muss da sein, ne? Sonst könnten wir ja auch Babys taufen. Aber das machen wir nicht. Erkenntnis, Lernende, Jünger müssen es sein. Der zweite Gedanke, sie sollten ein persönliches Verhältnis zu Gott suchen. Der dritte Gedanke, sie sollten die biblischen Grundsätze verstehen und sich daran halten, mit dem Bewusstsein, dass jede Übertretung oder für jede Übertretung auch zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und viertens sollte genügend Erfahrung da sein, um mit anderen über ihren Glauben zu sprechen. Denn das ist ja die wichtigste Tätigkeit, die wir als Zeugen Jehovas durchführen. Diese Predigttätigkeit, andere Menschen weiter zu belehren. Sicherlich von dir als Jugendlichen wird nicht die Reife verlangt, die jetzt von einem Erwachsenen verlangt wird. Genauso wenig wie von einem neuen Christen nicht derselbe Maßstab und dieselben Anforderungen gestellt werden können, wie jemand, der 10 oder 20 Jahre in der Wahrheit ist. Die Taufe ist ein Beginn, ein Anfang. Aber wenn du ständig Fortschritte machst, dann wird sich deine Wertschätzung und deine Fähigkeiten, Jehova zu dienen, vertiefen und verfestigen. Und da sind wir bei dem nächsten wichtigen Punkt. Ja, auf Fortschritt bedacht zu sein. Das ist etwas, was uns alle als Zeugen Jehovas angeht, wenn wir dem Vorbild Jesu Christi nachfolgen wollen. Denken wir an die Musiker und vielleicht an eine schwierige Passage, die dort drin ist im Musikstück. Reicht das einmal üben? Nein, immer und immer wieder werden schwierige Passagen geübt und bis so die Empfindung auch durch das Instrument ausgedrückt werden kann. Das erfordert wirklich viel Übung und Fortschritt ist unerlässlich. Erinnern wir uns noch einmal an Markus Kapitel 6, denn dort wurde ja gezeigt, wie Jesus sich verausgabte, um die Wahrheit anderen darzulegen. Ja, könnten wir vielleicht auf diesem Gebiet auch Fortschritte machen? Fragen wir uns zum Beispiel, in welchem Maß beteilige ich mich an der Verbreitung der Botschaft? Führe ich diesen Dienst regelmäßig durch? Jede Woche vielleicht? Oder ist das mehr so, naja, am Ende des Monats wirst du mal noch eine Stunde in den Dienst gehen? Viele haben ihre Möglichkeiten überdacht. Sie haben geübt und entsprechende Änderungen dann auch in ihrem Leben vorgenommen, sodass sie heute vermehrt den Hilfspionierdienst durchführen können oder sogar den allgemeinen Pionierdienst durchführen können. Ja, dass sie nach Möglichkeiten gesucht haben, sogar im Vollzeitdienst auf verschiedenen Zweigen tätig zu sein. Dadurch folgen sie dem Vorbild Jesu Christi nach, indem sie ihre eigenen Interessen zurückgestellt haben. Christus hat nicht nur viel gepredigt, sondern wir hatten in Markus 6 auch so eine Empfindung kennengelernt. Ne? Mitleid. Das ist eine Herzensempfindung gewesen, die er dort zum Ausdruck brachte. Und so können wir uns in Bezug auf den Predigtdienst auch fragen, wie führe ich ihn durch? Bin ich gut vorbereitet, dass ich ansprechende Einleitungen biete, sodass die Menschen auch gerne zuhören? Bereite ich mich auf Rückbesuche vor, auch auf Heimbibelstudium, um wirkungsvoll zu lehren? Das sind sicherlich alles Punkte, wo wir auf Fortschritt bedacht sein können, um Menschen helfen zu können, ja, Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen. Mitunter sind wir so als Menschen geneigt, uns so ein wenig zu entschuldigen und dann sagen wir, naja, wenn Bruder so und so oder Schwester so und so das nicht macht, na, dann brauche ich das auch nicht machen. Gehen wir wieder in unsere Veranschaulichung hinein. Stellen wir uns vor, der Geiger schaut auf den Spieler, der die Triangel in der Hand hält. Aber der mit der Triangel, der braucht da vielleicht nur ein oder zweimal in dem ganzen Stück anschlagen. Wäre es jetzt vernünftig, für den Geiger zu sagen, auch nur wenn der nicht, dann lege ich meinen Stock auch beiseite. Ne? Wäre das vernünftig? Sicherlich nicht. Ja, so hat Christus jedem gemäß seinen Fähigkeiten und gemäß seinen Umständen einen bestimmten Platz zugewiesen. Richten wir daher unseren Blick auf unseren Teil und auf den Dirigenten, wie er uns angewiesen hat, und nicht auf unseren Nachbarn, der vielleicht ein ganz anderes Stück oder beziehungsweise einen ganz anderen Teil des Stückes zu spielen hat. Ja, wir wollen Jehova gemäß unseren Möglichkeiten aus vollstem Herzen ehren. In so einem Orchester gibt es auch erste Geigen. Womit könnten wir das veranschaulichen? Nun, Wir könnten das mit den Ältesten einer Versammlung vergleichen, die durch den Heiligen Geist in dieses Amt eingesetzt wurden. Denn sie sind dazu da, um die Melodie klar zu vermitteln. Insbesondere sie müssen sich nach dem Beispiel Jesu Christi natürlich ausrichten. Und Petrus hatte das sehr gut erkannt und deshalb auch einen Rat an die ersten Christen und speziell an die Ältesten von damals richten können. In 1. Petrus Kapitel 5 finden wir den Gedanken. Und dort lesen wir die Verse 2 und 3 und den Vers 5. Dort lautet sein Rat: Hütet die Herde Gottes, die in eurer Obhut ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Auch nicht aus Liebe zu unehrlichem Gewinn, sondern voll Eifer. Auch nicht als solche, die über die herrschen, die Gottes Erbe sind, sondern indem ihr Vorbilder für die Herde werdet. Und Vers 5 sagt dann noch: Ebenso ihr jüngeren Männern seid den älteren Männern untertan, ihr alle aber gürtet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber erweist er unverdiente Güte. Welch ein schönes Vorbild das ist, ne? Oder ein Maßstab. Eifrig zu sein, Vorbild zu sein, sich mit Demut wie mit einem Gewand zu kleiden. Ja, um Jehova und auch den Mitbrüdern zu dienen. Daher hieß es einmal passenderweise in einem Wachturm: Dienstamtgehilfe, ältester Kreis- oder Bezirksaufseher zu sein, heißt nicht eine Prestigestellung oder Machtstellung inne zu haben, sondern bereitwillig anderen zu dienen. Fragen wir uns daher: Wende ich Christi Methode im Umgang mit meinen Brüdern an? Oder möchte ich gern die erste Geige insofern spielen, dass ich meine Meinung, meine persönlichen Vorstellungen gerne an den Mann bringe? Ja, bin ich ein Vorbild für die Herde und können andere meinen Glauben nachahmen? Fühlen sich andere, auch Kinder in meiner Umgebung, wohl? Wir denken an Matthäus 11, Vers 28 und 29, wie Jesus eingestellt war, der unser großes Vorbild ja ist. Und vielleicht erinnern wir uns da noch auch an das Kreiskongressprogramm, das uns auf diesem Gebiet ja viele Anregungen gab. Matthäus 11 sagte, Vers 28 und 29, Kommt zu mir alle, die ihr euch abmüht und die ihr beladen seid, und ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin mildgesinnt und von Herzen demütig, und ihr werdet Erquickung finden für eure Seele. Mildgesinnt, demütig und andere einladend zu ihm zu kommen, damit sie Erquickung finden. Und genauso sollten auch die Ältesten eingestellt sein. Ja, wenn Älteste die Führung Christi wirklich ernst nehmen und anerkennen, ihm folgen, dann würde es zum eigenen Nutzen, aber auch zum Nutzen der ganzen Versammlung gereichen. Wenn es um das Erteilen von Rat und Zucht geht, ist Christi Anleitung natürlich auch äußerst wichtig. Denn Rat und Zucht ist manchmal wie ein Schlag auf die Kesselpauke. Aber hast du gewusst, dass solch ein Schlagzeuger während eines Stückes des Öfteren auch seine Schläge wechselt und mit unterschiedlicher Intensität darauf schlägt? Zusätzlich gibt es auch noch ein Pedal daran, an der Kesselpauke, sodass die Tonhöhe verändert werden kann. Was lernen wir daraus? Wir müssen den richtigen Ton im richtigen Moment treffen. Ja, so verhält es sich tatsächlich bei Rat. Denn Paulus ermahnte die Thessalonicher, fahrt fort, einander zu trösten und zu erbauen, so wie er es ja tut. Also Rat soll erbauen und trösten und nicht niederreißen, nicht niederschlagen. Ja, deshalb ist es sehr wichtig, dort dem Beispiel Christi zu folgen. Rat erteilen ist natürlich nicht so eine Privilegsache, die nur für Älteste gilt. Ne? Eltern geben ja ihren Kindern Rat. Wie tun sie das? Jugendliche haben manchmal Erfolg so im Rat erteilen anderen Jugendlichen gegenüber, weil sie die Empfindung auch mitvermitteln können. Wie tun sie das? Reife Schwestern sollten Lehrerinnen des Guten sein. Ja, eigentlich jeder, der sieht, dass sein Bruder im Begriff ist, einen Fehltritt zu tun, was soll der tun? Ihn in Milde wieder zurechtbringen. Und das wollen wir gerne tun. Ahmen wir Jesus Christus in dieser Hinsicht nach, damit es uns gelingt, den richtigen Ton im richtigen Moment wirklich zu treffen. Der Führung Jesu Christi zu folgen ist heute äußerst dringend, denn die Zeit des Endes läuft immer mehr ab. Ja, seien wir deshalb wirklich auch auf Fortschritt bedacht, dass wir vielleicht die Taufe anstreben, wenn wir dort noch gezögert haben bisher, dass wir entsprechende Schritte unternehmen, ja, dass wir uns verausgaben in der Verbreitung der Wahrheit, damit wir den lieblichen Klang der guten Botschaft verkünden können, aber auch die Gerichtsbotschaften und Warnungsbotschaften erschallen lassen können. Bekunden wir auch Liebe und Demut untereinander. Das ist das Klima, was die Einheit fördert und zusammenhält. Zeigen wir auch durch unser tägliches Leben und durch unsere Entscheidung, dass wir wirklich Jesus Christus als den Führer ansehen. Lesen wir bitte dazu noch Epheser Kapitel 4, Vers 15. Denn Paulus gibt dort einen schönen Rat. Epheser Kapitel 4, Vers 15. Er sagt, sondern die Wahrheit reden, lasst uns in allen Dingen durch Liebe in den hineinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Ja, sozusagen in ihn hineinwachsen, ihn vollständig annehmen und dadurch seinem Beispiel, dem Beispiel Jesu Christi, folgen. Das wollen wir gerne tun. Dann werden wir auch von ihm in die neue Ordnung geführt werden. Ja, nicht nur das, wir können auch erwarten, während der 1000-Jahre-Herrschaft zu körperlicher und geistiger Vollkommenheit geführt zu werden. Und am Ende der 1000-Jahre-Herrschaft gibt es einen großartigen Höhepunkt. Dann wird Jehovas große Sinfonie nämlich noch einmal gespielt. Ja, die ganze Schöpfung gibt ihm Lobpreis und Ehre. Und das wurde im Psalm 150 prophetisch vorhergesagt. Und das mag als abschließende Ermunterung für uns dienen, uns weiterhin anzustrengen, der Führung Jesu Christi zu folgen. Psalm 150, wo es dann heißt, preiset Jah, preist Gott an seiner heiligen Stätte, preist ihn in der Ausdehnung seiner Stärke, preist ihn wegen seiner machtvollen Werke, preist ihn nach der Fülle seiner Größe, preist ihn mit Hörnerschall, preist ihn mit Saiteninstrument und Harfe, preist ihn mit Tamburin und Reigentanz, preist ihn mit Saitenspiel und Pfeife, preist ihn mit wohlklingenden Zimbeln, preist ihn mit schmetternden Zimbeln. Alles, was atmet, es preise Jah, preiset Jah. Schönen Dank.